Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein Tiroler Unternehmer, der jahrelang als Vorbild für Unternehmergeist gilt, ein Vorzeige-Entrepreneur ist und darüber hinaus sogar noch eine Hilfsorganisation für Straßenkinder ins Leben ruft, wird 2021 von der Republik Österreich mit dem Goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet. Klingt nach einer fantastischen und sehr positiven Geschichte. Neue Recherchen des Standard und zahlreicher Partnermedien enthüllen aber nun, dass dieser Tiroler Unternehmer in Wahrheit ein Strippenzieher eines globalen Überwachungsnetzwerks war, das Politiker, Journalisten und auch Prominente gegen Bezahlung weltweit orten kann. Wie dieses Geschäft mit mutmaßlich illegaler Überwachung funktioniert und wer ins Visier der Auftraggeber geraten ist, darüber sprechen wir heute. Laurin Lorenz, Maria Retter, ihr habt zusammen mit fast 30 internationalen Journalistinnen und Journalisten am Rechercheprojekt Surveillance Secrets gearbeitet und ein riesiges Überwachungsnetzwerk enthüllt. Sagt uns mal, wo fängt diese Geschichte an, Laurin?
Ja, wenn man es genau nimmt, fängt diese Geschichte bei einem Mann an, nämlich bei Josef Fuchs. Er ist der Gründer von FirstWap, ist eigentlich in Brixen im Tale in Tirol geboren und hat aber 1999 dieses Unternehmen FirstWap in Jakarta, also in der Hauptstadt von Indonesien, gegründet. Und dann ging's los.
Ein Tiroler gründet ein Unternehmen in Jakarta, ist jetzt nicht einmal so gewöhnlich, würde ich sagen. Wodurch hat sich denn seine Unternehmung ausgezeichnet?
Also vor allem einen Namen hat er sich eigentlich, muss man dazu sagen, mit seinen wohltätigen und karitativen Tätigkeiten gemacht. Er war in Jakarta auf jeden Fall eine gewisse Persönlichkeit in dieser Expat-Communities. Auf Instagram hat er der Jakarta Sepp sich selbst genannt, also das war der Profilname. Er ist ein bisschen ein Strahlemann, er ist ein sehr, sehr enthusiastischer Typ gewesen, dessen Herz auch tatsächlich für die Kinder in Jakarta, also für Slum-Kinder, die in Slums aufgewachsen sind, geschlagen hat. Und es gab einen sehr interessanten und teils auch lustigen Beitrag 2023, kurz vor seinem 70. Geburtstag vom ORF Tirol. Da gab es eine Reihe Unsere Leute und da war quasi ein Porträt über ihn und da hat er auch sehr glaubhaft eigentlich sein Engagement für die Straßenkinder in Indonesien dargelegt, wo man merkt, es ist eine Freude für ihn, wenn da Schicksale, persönliche irgendwie einen besseren Weg nehmen können durch das Engagement, das er hat. Was man auch dazu sagen muss, seine unternehmerische Seite, er ist so, zumindest hat er sich selbst immer so porträtiert wie die Tiroler Version vom Tellerwäscher zum Millionär. Also er ist in Brixen im Tale, in einem Tiroler Bauerndorf, kann man sagen, aufgewachsen. Er sagt, in bescheidenen Verhältnissen. Und dann ist er zum Telekommunikationspionier in Asien geworden. Er hat zuerst bei Siemens lang gearbeitet und dann hat er sich eben selbstständig gemacht. Er erzählt es oder hat das immer so erzählt, im fernen Asien sozusagen, wo damals Anfang der 2000er Jahre noch niemand ein Handy hatte. Bei uns auch nicht so viele, muss man dazu sagen, aber er hat das quasi da in die Hand genommen.
Also jemand, der sich selbst zum Millionär gemacht hat und dieses Geschick auch dafür genutzt hat, etwas Gutes zu tun. 2021 wurde er auch mit einem goldenen Verdienstkreuz in Österreich ausgezeichnet. Wofür war das genau gedacht?
Also er hat das vor allem bekommen, glaube ich, oder glauben wir, weil er eben dieses wohltätige Engagement, von dem ich gesprochen habe, mit seiner Organisation ISCO, Indonesian Street Child Organization, eigentlich sich einen Namen gemacht hat und da ausgezeichnet wurde. Er hat auch selbst angegeben, einen Drittel seines Gewinns an diese Organisation gespendet zu haben. Ob er wirklich ein Millionär war, das wissen wir nicht.
Habe ich ihm jetzt unterstellt. Maria Josef Fuchs, das habe ich aus eurer Recherche schon entnommen, lebt heute nicht mehr. Er ist im vergangenen Jahr gestorben. Er war, glaube ich, schon 70 Jahre alt ungefähr. Korrigiert mich, falls ich da nicht richtig liege. Aber da hat eure Recherche erst so richtig angefangen, wenn ich das richtig entnommen habe. Was habt ihr denn sozusagen posthum über Josef Fuchs herausgefunden?
Ja, wir haben eine andere Seite von Josef Fuchs noch gesehen, die dünklere Seite, nämlich die des Strippenziehers in einer globalen Überwachungsbranche. Das hat mit der Firma FirstWap zu tun und vor allem mit deren Produkt Altamides. Altamides ist ein Überwachungstool. Es kann Menschen anhand ihrer Handynummern lokalisieren. Es kann aber auch viel mehr. Es kann SMS abfangen und verändern. Es kann Anrufe mithören. Es kann mittlerweile WhatsApp-Accounts übernehmen, E-Mails mitlesen. Es ist ein sehr umfassendes Tool, das in erster Linie, so steht es zumindest auf der Website, an staatliche Stellen und Behörden geht. Und der Verbrechensbekämpfung und der Vermeidung und Vorbeugung von Verbrechen dienen soll. Die Firma ist jahrzehntelang unter dem Radar geblieben. Und was wir wissen von Wegbegleitern von Josef Fuchs und ehemaligen Mitarbeitern der FirstWap, ist, dass Fuchs sehr umtriebig war. Er war wie so eine Art Außenminister im Unternehmen. Er war sehr viel unterwegs, hat Menschen getroffen, war so ein Netzwerker. Und das war quasi die Seite von Fuchs, die wir durch unsere Recherchen noch gesehen haben.
Total interessant, dass jemand eine Firma aufbaut und im Nachhinein stellt sich erst heraus, was hat diese Firma eigentlich gemacht? Du hast dieses Tool schon erwähnt, dieses Altamides. Wie funktioniert das genau? Wie kann man Leute damit tracken, überwachen?
Eine entscheidende Rolle nimmt ein sehr altes Protokoll im Mobilfunknetz ein, das SS7-Protokoll. Das steht für Signaling System 7. Und es handelt sich dabei um eine Art Netzwerk, das bis heute eine super wichtige Rolle spielt, obwohl es so alt ist, weil es dem Austausch von Informationen zwischen unterschiedlichen Anbietern dient. Das ist zum Beispiel bei Roaming sehr wichtig. Das Problem dabei ist, dass Schwachstellen immer noch existieren, vor denen schon vor über 10 Jahren, 2014, das erste Mal gewarnt wurde.
Jetzt hat man so ein Tool, mit dem man Menschen über Mobilfunk tracken kann, orten kann. Wer waren denn die Kunden für diese Überwachungsdienste? Ursprünglich, habe ich jetzt verstanden, war das eigentlich eine Zusammenarbeit mit Behörden. Aber ich frage mich auch, wer wurde überwacht?
Das ist eine sehr gute Frage, weil offiziell bietet FirstWap das Tool, wie gesagt, eben staatlichen Stellen und Ermittlungsbehörden an. Wir haben jetzt aber über die Rechercheplattform Lighthouse Reports einen sehr umfassenden Datensatz bekommen. Lighthouse Reports hat die im Deep Web gefunden und der Datensatz enthält 1,5 Millionen Lokalisierungsversuche in 168 Ländern und Regionen der Welt. Also er ist sehr umfassend, es sind 14.000 unterschiedliche Telefonnummern, die geortet wurden oder wo man versucht hat, sie zu orten. Und daraus geht eben auch hervor, dass auch Dissidenten, Oppositionelle, Enthüllungsjournalisten, Staatsanwälte, regierungskritische Personen und Prominente getrackt wurden. Und zum Beispiel geht auch hervor, dass die Anzahl an Tracking-Versuchen oder Anfragen in Ländern, wo zu der Zeit zum Beispiel politische Unruhen waren, 2014 in Thailand zum Beispiel, sprunghaft ansteigt. Und wir wissen, dass Fuchs, weil er es auf Facebook gepostet hat, zu der Zeit zum Beispiel auf Dienstreise in Thailand war. Also man kann sich natürlich dann fragen, wer steckt dahinter? Aus dem Datensatz geht es nicht hervor, aber es geht durchaus hervor, dass das Tool nicht nur staatlichen Stellen und der Verbrechensbekämpfung vorenthalten war, sondern durchaus auch unmoralische bis vermutlich illegale Tracking-Versuche darunter sind.
Also wenn ich das richtig verstehe, es wurde praktisch überall auf der Welt dieses Tool eingesetzt, um Leute ausfindig zu machen. Habt ihr konkrete Beispiele, wer damit getrackt wurde?
Ja, also darunter sind zum Beispiel also Hollywood-Schauspieler wie zum Beispiel Jared Leto. Mhm. Das wissen wir deshalb, weil die Nummer, die in den Daten aufscheint, mit einem Snapchat-Account von ihm verbunden war. Zu weiteren Betroffenen gehört zum Beispiel der Enthüllungsjournalist Gianluigi Nuzzi, der sich einen Namen gemacht hat mit seinen Recherchen zum Vatikan und überwacht wurde just zu der Zeit, als sein Buch über Korruption unter Papst Benedikt damals noch veröffentlicht wurde. Er wurde eine Woche lang intensiv getrackt und wir wissen nicht, ob es einen Zusammenhang damit gab, aber seine Überwachung endet mit dem Tag der Verhaftung seiner Quelle, des Whistleblowers, dem ehemaligen Kammerdiener des Papstes. Außerdem finden wir Staatsanwälte, wir finden auch Spuren nach Österreich. Wolfgang Ambros ist unter den getrackten Personen und Dutzende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Red Bull Media Hauses.
Geht aus euren Recherchen auch hervor, wer diese Leute versucht hat, ausfindig zu machen und überwacht hat?
Na, eben das ist sozusagen ein bisschen die Schwierigkeit bei dieser Recherche. Wir sehen, dass diese Nummer und diese oder jene Nummer überwacht wurde. Aber wir sehen nicht genau, wer die abgefragt hat. In manchen Fällen konnten wir es rekonstruieren. Die Maria hat eben den Fall Nuzzi schon angesprochen. Mhm. Wir haben da zusätzlich zu diesem Datensatz auch teilweise interne Dokumente aus der Firma FirstWAP erhalten. Und da zeigen E-Mails, dass auch die Firma FirstWAP oder Verantwortliche der Firma von dem Tracking Bescheid wussten. Und da ist zum Beispiel in E-Mails von V-Leuten die Rede. Und irgendwann stand auch die Vatican People, also das waren dann offensichtlich die Kunden dieser Firma FirstWAP, die Nuzzi-Tracking haben lassen. Aber in vielen Fällen, in den allermeisten, muss man dazu sagen, wir wissen nicht, wer die Abfrage getätigt hat. Wir wissen, dass die Person getrackt wurde und das führt dann eben zu solchen Ergebnissen, wie wir sie haben. Maria hat schon Wolfgang Ambros angesprochen, der wurde lokalisiert. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, warum. Wir wissen auch nicht von wem. Warum sollte jemand wissen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo Wolfgang Ambros war. Es kann was dahinter stecken, muss aber auch nichts, aber das tut auch nichts zur Sache, weil es ist einfach nicht okay und vermutlich auch nicht legal, dass das irgendwer ortet, wo ich bin mit meinem Handy, außer Behörden, die eben einen Auftrag dazu haben in speziellen Fällen. Wir haben nämlich auch den Fall zum Beispiel der heutigen Chefredakteurin der Salzburger Nachrichten, Karin Zauner, die damals 2010 getrackt wurde, als sie im Wirtschaftsressort arbeitete, als Journalistin. Und sie wurde zum Zeitpunkt getrackt, wo sie gerade in ihrem damaligen Wohnhaus war. Wir können leider nicht rekonstruieren, warum und wieso. Aber natürlich zeigte sie sich entsetzt, als wir sie informiert haben. Ja.
Spannend. Ich würde auch gerne wissen, wer die ganzen Red Bull-Leute getrackt hat und wieso. Aber Wolfgang Ambros natürlich auch sehr, sehr kurios. Du hast schon gemeint, es könnte potenziell auch illegal gewesen sein. Warum potenziell? Warum ist das nicht ganz geklärt?
Also ich als Nicht-Jurist würde antworten, es sind schwierige juristische Fragen, wer für das Tracking dann letztendlich verantwortlich war. Und eben, wir können nicht sehen, wer quasi das ausgeführt hat. Und das ist ja bei einem potenziellen Straftatbestand immer wichtig, wer das durchgeführt hat. Und natürlich gäbe es theoretisch die Möglichkeit, dass eben Strafverfolgungsbehörden, Geheimdienste auch Zugriff auf dieses Tool gehabt hätten. Wir wissen vom Innenministerium in Österreich, vom Verteidigungsministerium, die beide auch Geheimdienste, sozusagen denen Geheimdienste zugeordnet sind, dass zumindest offiziell sie sagen, sie haben mit dieser Firma FirstWAP keine Beziehungen gehabt, also diese Tools dann auch nicht verwendet. Also können wir schließen, dass zumindest die Ortungen von österreichischen Nummern nicht von österreichischen Behörden ausgingen. Es kann sein, dass ausländische Behörden die österreichischen Nummern getrackt haben. Es kann sein, dass jemand private Kunden der Firma FirstWAP oder FirstWAP selbst, wobei sie das bestreiten, diese Abfragen getätigt hat. Aber letzten Endes wissen wir es eben nicht.
Für mich ist auch interessant die Rolle der Behörden, weil ja ursprünglich mal FirstWAP dafür gegründet wurde oder gemacht wurde, um eben die Zusammenarbeit mit den Behörden zu ermöglichen und denen Dienstleistungen zu verkaufen. Behörden haben das Recht, auf solche Tools wahrscheinlich zurückzugreifen, wenn sie Leute lokalisieren wollen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wenn Behörden solche Dienste in Anspruch nehmen und dann sich herausstellt, diese Dienste werden auch für illegale oder potenziell illegale Einsätze verwendet, sollte das die Behörden nicht dazu bringen, solche Zusammenarbeit zum Beispiel einzustellen oder auf solche Dienste zu verzichten? Irgendwie befördert man ja dann auch den illegalen Einsatz solcher Tools.
Du sprichst da, glaube ich, ein sehr schwieriges, aber großes und wichtiges Problem an, nämlich wie kommen Behörden zu Tools, die teilweise entstehen und teilweise nur entstehen können, dadurch, dass man Sicherheitslücken ausnutzt, dadurch, dass man im Dark Web sich gewisse Dinge kauft, auf nicht legalem Weg, die eben technische Schranken, die ja die Hersteller, sagen wir, ein iPhone eingebaut haben, überwinden können. Also da gibt es einen sehr, sehr großen Graubereich bis hin zu ganz klar illegalen Bereich. wo halt auch staatliche Stellen drinnen sind. Geheimdienste, wir wissen, die brauchen teilweise auch Dinge, die nicht legal entstehen. Wir kennen die Sache von Pegasus, also diese Spy-Software, wo konkrete Telefone infiziert werden. Die basieren ja auch alle auf Sicherheitslücken, die gewissen Firmen bekannt sind, aber nicht zum Beispiel dem Hersteller des iPhones oder des Android-Phones. Sobald die das wissen, dann müssen sie die schließen, weil sie natürlich für die Sicherheit ihrer Kunden zuständig sind. Also das ist so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel in einem sehr grauen Bereich, wo halt auch staatliche Stellen vorhanden sind und auch ein Interesse haben, dass das weitergeht.
Spannend. Maria, wie haben denn die Betreiber von First WAP oder beziehungsweise dieser Überwachungssoftware auf die Vorwürfe reagiert?
Also First WAP hat auf Anfrage sämtliche Vorwürfe bestritten und auch bestritten, an jeglicher illegaler Aktivität beteiligt gewesen zu sein. Sie haben unterstrichen, dass man die eigenen Produkte nur an staatliche Stellen verkauft, und zwar an Stellen, die über ein gesetzliches Mandat verfügen. Und überhaupt würden die Programme von den Kunden betrieben. Nach der Installation habe man keinen Zugriff mehr.
Aber ist es realistisch, soweit eure Recherchen gereicht haben, oder kannst du das sagen, dass First WAP wirklich nicht Bescheid gewusst hat, wer auf wen zugreift?
Der Laurin hat vorher die internen E-Mails erwähnt. Und meiner Meinung nach ist das ein guter Beleg dafür, dass die Leute von First WAP bis hoch in die Geschäftsführung, also wir sehen auch E-Mails vom heutigen Geschäftsführer Johnny Göbel, der gewisses Tracking von eben diesen zwei italienischen Nummern, die Nuzzi zuzuordnen waren, angeordnet hat. Also man sieht sehr wohl, waren die da selber beteiligt und wussten Bescheid und konnten eben auch Tracking selber durchführen.
Jetzt liegt ja der Datensatz, den ihr auswerten konntet, beziehungsweise eure Partner, schon ein paar Jahre zurück. Und man fragt sich, wie ist es in der Zwischenzeit weitergegangen und wie geht es jetzt auch in diesem Fall weiter? Muss man davon ausgehen, dass diese private, illegale, halbillegale, man weiß es nicht, Massenüberwachung oder Überwachung munter weitergeht, oder schreitet da die Justiz ein?
Ja, genau. Also die meisten Daten, die uns vorliegen, die betreffen den Zeitraum zwischen 2009 und 2014. Aber genau deshalb haben wir in dem Recherchekonsortium und Lighthouse Reports allen voran, wir haben uns überlegt, wie können wir herausfinden, ob dieses Tracking oder diese Art zu überwachen heute noch stattfindet von First WAP. Und Lighthouse Reports hat einen Undercover-Reporter mit einer Legende ausgestattet. Mhm. Er hat sich als Mittler für einen Kunden in Westafrika ausgegeben. Einer seiner Kunden sei eben ein Goldminenbesitzer in der Region gewesen, der lästige Umweltaktivisten, Protestierende vor seiner Mine überwachen lassen will. Und ein weiterer Kunde von ihm, so war die Legende, sei das Regime in Niger. Also dort ist eine Militärdiktatur und seit 2023 ist dieses Land von der EU sanktioniert. Das heißt, man darf mit diesem Land keine Geschäfte machen. Mit dieser Legende ausgestattet ist er auf die First WAP-Vertreter zugegangen.
War er erfolgreich?
Ja, war er im Sinne der Recherche. Also es gab dann Gespräche, und was sich vielleicht gezeigt hat, ist, dass die First WAP-Vertreter nicht sofort gesagt haben, nein, ein sanktioniertes Regime, das tut mir leid, das wäre illegal, Geschäfte zu machen oder Protestierende zu überwachen vor einer Goldmine, das dürfen wir nicht, oder das wäre, wenn dann überhaupt, staatlichen Stellen in dem betroffenen Land vorbehalten. Sie haben anders reagiert.
Also aus den Dialogen geht ganz klar hervor, dass sie sich schon sehr bewusst waren, dass das, was sie jetzt besprechen, eine dunkelgraue Zone ist. Das hat sogar der Geschäftsführer genauso im Wortlaut unserem Undercover-Reporter gesagt. Also es geht quasi dann so los, dass der Vertriebsleiter Günther Rudolph, ein Österreicher, sagt unserem Undercover-Reporter Emanuel Freudenthal, wenn ich mit meinem österreichischen Pass oder Johnny, mein Chef, mit seinem deutschen Pass, wenn wir einem solchen Deal zustimmen, dann gehen wir dafür ins Gefängnis. Und dann fügt er aber hinzu, aber wir werden einen Weg finden. Und sie sprechen sich ab. Also es gibt eine Szene in dem Undercover-Material, wo sich der Vertriebsleiter dann umdreht zu seinem Chef und sie sprechen auf Deutsch, weil sie sich unter sich wähnen und unser Undercover-Reporter auch kein Deutsch spricht. Und dann sagt er, wenn ich nichts weiß und du nichts weißt und unser Kollege weiß auch nichts und wir den Deal quasi über Jakarta laufen lassen und jemand anderer unterschreibt, und dann nickt der Geschäftsführer und so bereiten sie diesen Deal vor. Sie drehen sich dann um zum Undercover-Reporter und präsentieren ihnen diese Lösung über einen Mittelsmann in Jakarta. Gelder dürfen auf keinen Fall von Niger in die Firmenkonten von FirstSwap gelangen, etc. etc. Also sie gehen da schon sehr weit und sprechen auch dezidiert, wie gesagt, eben von einer dunkelgrauen Zone.
Und das Ende dieser Undercover-Geschichte ist ja folgendes, dass dieser Reporter sich dann bei einem nachfolgenden Treffen via Zoom zu erkennen gegeben hat. Also er hat plötzlich gesagt, ich bin gar kein Mittler für die und die Kunden, sondern ich bin eben Investigativreporter bei Lighthouse Reports. Und denen ist einmal, ja, man würde sagen, das Gesicht eingeschlafen plötzlich.
Wären wir also, auch.
Und haben dann, als sie sich wieder gefangen haben, abgestritten, dass sie das jemals wollten und auch abgestritten, dass sie überhaupt Leute tracken können. In einer schriftlichen Stellungnahme im Nachhinein haben sie teilweise gesagt, dass sie Leute tracken können, aber eben, dass ein sehr kontrollierter Zugang sei und eben nur für Regierungsstellen. Und sie sprechen überhaupt von einem Missverständnis, das sich da entwickelt hätte in dieser Undercover-Geschichte.
Klar, ja. Maria, wie können denn sich normale Handynutzer, du und ich, vor solchen Übergriffen schützen? Ist es überhaupt möglich?
Einen vollständigen Schutz gibt es leider nicht. Wie gesagt, dieses SS7-Protokoll ist noch immer sehr präsent und noch immer sehr wichtig. Prinzipiell ist jedes Handy, sobald es sich mit einem Netz verbindet, prinzipiell auffindbar. Diese Schwachstellen sind, wie gesagt, auch nichts Neues. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, in denen man sich schützen kann. Für Menschen, die ein iPhone besitzen, gibt es den Blockierungsmodus, den man unter den Einstellungen aktivieren kann. Dann werden Abfragen über 2- und 3G-Netze blockiert. Und auch bei manchen aktuellen Android-Geräten kann der 2G-Netzwerkschutz einzeln über die Einstellungen aktiviert werden. Aber eben, wie gesagt, einen vollständigen Schutz, das gibt's leider nicht.
Das erinnert mich an ein Interview, das ich mal gesehen habe mit einem ehemaligen CIA-Mitarbeiter, der gemeint hat, Privatsphäre gibt's schon lange nicht mehr. Klingt auch so.
Ist ernüchternd.
Ja, klingt auch so, als würde eure Recherche das bestätigen. Lauren, angefangen hat ja diese Geschichte, die wir heute gehört haben, mit dem verstorbenen Tiroler Strippenzieher hinter diesem Unternehmen, Josef Fuchs. Wird es da nachträglich eine Aufarbeitung geben?
Ja, das wird sich erst zeigen, denke ich. Und wir haben das ja davor schon angesprochen, dass in welchem Milieu wir uns da bewegen und da sind ja auch staatliche Stellen zu finden. Also nicht umsonst sagen sie, unsere Kunden sind ja nur staatliche Stellen. Also deswegen, wer soll dann das eigentlich aufarbeiten, wenn staatliche Stellen selbst sich in diesem Milieu befinden, wo eben Firmen private Dinge anbieten und dann, die teilweise auch notwendig sind für staatliche Stellen, aber halt die offensichtlich, wie im Fall von FirstSwap, und da gilt auch die Unschuldsvermutung, aber auch privaten angeboten hat. Also das Risiko besteht, dass das einfach so weitergeht, vielleicht mit einer anderen Firma oder mit anderen Firmen. Es gibt in dieser Branche Firmen, die wechseln sehr oft ihre Namen, sind aber genau dasselbe, weil sie wissen, dass es schwierig ist und dass es vielleicht pro problematischen Kunden einen Firmenname, dann kann man das wieder sozusagen verbrennen und dann geht es weiter. Aber das war jetzt nur so eine Idee von mir, das soll es auch geben. Aber was sehr wohl passiert ist, durch unsere Recherchen Telekom Liechtenstein über also einen Zugang zu diesem SS7-Netzwerk, was die Maria ja beschrieben hat, der lief über Liechtenstein, über das Liechtensteiner Netz. Also sie hatten da irgendwie Zugang. Und die Telekom Liechtenstein, die dafür verantwortlich ist, hat auf Nachfrage gesagt, die Vorwürfe, die wir schildern, sind schwerwiegend und wir werden sofort alle Geschäftsbeziehungen, die sie tatsächlich hatten, aber legale, mit FirstSwap beenden und diese Vorgänge aufklären. Wir werden sehen, was da rauskommt und ob sie tatsächlich dann für langfristig beendet werden. Jetzt sind sie suspendiert. Ja, und eine kleine Sache, die auch noch passiert ist, wir haben ja mit Josef Fuchs begonnen, dem Firmengründer von FirstSwap. Es gab bis gestern Abend ein Video auch von der Wirtschaftskammer Österreich über ihn, in dem er porträtiert wurde, interviewt wurde und als erfolgreicher Unternehmer dargestellt wurde. Dieses Video ist eben seit gestern offline.
Also da versucht man sich zu distanzieren. Immerhin, Liechtenstein gibt einen kleinen Lichtblick in dieser Schattenwelt. Vielen Dank für eure Recherche und eure Einblicke, Lauren Lorenz und Maria Retter.
Danke, Schuld.
Vielen Dank.
Und noch viel mehr über diese riesige Recherche findet ihr natürlich auf der standard.at. Dort gibt es zahlreiche Artikel zu allen Details, was ihr darüber wissen müsst. Und wir haben natürlich auch ein Video produziert, das findet ihr auf dem YouTube-Kanal vom Standard. Schaut da unbedingt auch rein. Wenn ihr unsere Arbeit und solche Recherchen unterstützen wollt, dann macht das am besten über ein Standard-Abonnement. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Unterstützt uns gerne mit einer guten Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl, mit einem netten Kommentar auf jeglicher Plattform. Schickt uns auch euer Feedback, falls ihr Vorschläge habt für Themen oder auch Interviewgäste. Ich bin Scholt Wilhelm. Schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.